Deutschlandfunk Interview.
Große Kontingente kampfbereiter Truppen, schwere Waffen, Drohnen. Welche Bedrohung stellen die insgesamt wohl 115.000 russischen Soldaten dar, die Präsident Putin inzwischen in die Nähe der Grenze zur Ukraine beordert hat? Seit Wochen geben sich die amerikanischen Sicherheitsbehörden alarmiert. Zwei Tage lang haben die Außenminister der NATO jetzt vor allem auch über dieses Thema beraten und eine Warnung nach Moskau geschickt. Und am Telefon ist der Christdemokrat Ruprecht Polenz, viele Jahre lang Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag. Heute ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Einen schönen guten Morgen, Herr Polenz.
Guten Morgen, Herr Barnberg.
Herr Polenz, wie sehen Sie es? Bereitet Putin einen militärischen Angriff auf die Ukraine vor?
Er spielt zumindest ein bisschen mit dem Feuer und erweckt den Eindruck, als wäre es so. Ich selber glaube eigentlich nicht, dass er zu einem tatsächlich großflächigen militärischen Angriff auf die Ukraine rüstet. Einfach weil die Art, wie er und Russland bisher Kriege geführt haben, eine ganz andere war. Da war es immer so, dass man abstreiten konnte, überhaupt entweder beteiligt zu sein oder einen Krieg zu führen, wenn Sie an die Krim-Annexion denken oder auch an den Krieg gegen Georgien. Das waren immer eher auch hybride Kriege, die Russland geführt hat. Hier wäre es ein großflächiger, militärischer, zwischenstaatlicher Krieg. Ich glaube nicht, dass Putin das vorhat.
Was Putin will, das ist ja sozusagen das große Rätsel einmal mehr in diesen Tagen. Russland selber, auch Putin, gibt ja an, dass sich Russland selber bedroht fühlt und nun Druck auf Kiew und die Allianz ausüben will, etwa weil die Ukraine selbst 120.000 Soldaten im Donbass gerade zusammengezogen hat. Welche Kalkulation stellt Putin an?
Ja, ich glaube, er testet, inwieweit die Ukraine Unterstützung findet im westlichen Ausland. Und da war der NATO-Gipfel ein wichtiges Signal. Und er kalkuliert natürlich. Aber gerade dass er kalkuliert, ist, glaube ich, auch die Chance, einen großen Konflikt wirklich zu vermeiden. Denn in dem Moment, wo richtig deutlich wird, dass die Nachteile eines Angriffs auf die Ukraine die Vorteile bei weitem überwiegen, wird er es lassen. Also von daher ist das, was wir gerade aus dem Bericht gehört haben, genau die richtige Überlegung. Es muss politisch, wirtschaftlich, auch militärisch ein Verlustgeschäft für Putin sein, dann wird er die Finger davon lassen.
Also für den Moment halten Sie es für richtig, dass das Schlimmste angenommen wird, wie es ja auch der NATO-Generalsekretär Stoltenberg klargemacht hat?
Ja gut, in der Analyse geht man immer von zwei Dingen aus. Man schaut sich die Fähigkeiten an und die Absichten. Und zunächst einmal eben die Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten mit 100.000 Soldaten aus 100 Bataillonen, die jetzt zusammengezogen worden sind, die wären schon so, dass man einen Krieg erwarten darf. Ich glaube nur, dass die Absichten das letztlich nicht sind. Weil ich frage mich auch, was wäre denn das Ziel eines solchen Krieges? Will er dann, wenn er ihn denn militärisch gewinnt, Lukaschenko in Kiew als neuen Regierungschef einsetzen? Oder was soll das Ziel sein? Eine gewaltsame Annexion der Ukraine mit solcher militärischer Macht kann es doch eigentlich nicht sein.
Sie haben jetzt gesagt, dass die Botschaft nach der Tagung der NATO-Außenminister in Ihren Augen richtig und klar war. Es fällt ja aber doch schon auf, dass es schon wieder Differenzen gibt im Bündnis. Die Deutschen neigen wie andere eher dazu, ein bisschen flexibler zu sein und zu sagen, das könnte auch, wie schon im Frühjahr, eine Militärübung sein. Warten wir mal ein wenig ab, während die Amerikaner schon deutlicher machen, dass in ihren Augen da ein Aufmarsch vonstatten geht. Und so sehen es ja auch die Ukraine beispielsweise oder die baltischen Staaten. Warum ist die NATO in ihrer Analyse und in ihrer Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, da so wenig einig?
Ja, ich glaube, das hängt eben jetzt mit der Beurteilung der Lage zusammen, die man sicherlich so und so beurteilen kann. Wichtig ist, dass die Signale, die man Richtung Putin sendet, dass die eindeutig sind. Und das ist nach meinem Dafürhalten der Fall. Es ist klar gemacht worden, es hätte erhebliche Konsequenzen, wirtschaftlich, natürlich auch politisch, denn der Überfall auf ein anderes Land, auch wenn man sagen muss, dass ja schon im Donbass und Krieg geführt wird, und zwar ein verdeckter Krieg, den Russland dort gegen die Ukraine führt. Und die Annexion der Krim war auch der gewaltsame Überfall auf ein anderes Land. Aber das wäre mit 100.000 Soldaten schon nochmal eine andere Dimension. Und das würde Russland politisch isolieren. Die wirtschaftlichen Folgen können durch weitere Sanktionen deutlich sein. Und auch militärisch darf man nicht vergessen, Sie hatten darauf hingewiesen, zum einen hat die Ukraine selbst Streitkräfte und sie ist auch seit einiger Zeit durch die Drohnen aus der Türkei so gerüstet, dass Russland auch erhebliche Verluste befürchten müsste. Und ob das die russische Bevölkerung gutiert, das muss Putin sich natürlich auch fragen. Und ich denke, das wird er sich auch fragen und deshalb letztlich die Finger davon lassen.
Diplomatische, politische, auch wirtschaftliche Konsequenzen, sprich also Sanktionen, haben ja bisher nicht viel an der Position des Kremls und an den Drohgebärden aus Moskau geändert. Wird es jetzt entscheidend, wenn die Abschreckung funktionieren soll, tatsächlich auf eine engere militärische Zusammenarbeit hinauslaufen müssen, wie sie ja auch Kiew fordert?
Ja, ich würde schon widersprechen, dass das nichts genützt hat. Denken Sie an die Pläne, ein sogenanntes Nova Russia im Nordosten der Türkei zu schaffen, also einschließlich von Murmansk und andere von Städten weit über den Donbass hinaus. Das hat er sein lassen, nachdem er gemerkt hat, wie einig die Europäische Union, wie einig der Westen war, auch in der Unterstützung der Ukraine, auch wie stark der Widerstand war. Darüber wird jetzt nicht mehr geredet. Ich glaube, das war schon ein Erfolg, dass der Vormarsch sozusagen russischer Intervention in Luhansk und im Donbass gestoppt wurde. Und was jetzt die weitere Entwicklung angeht, ich hoffe, dass Putin in der Analyse seiner Lage sieht, dass er die sinkenden Umfragewerte im Land, die ihn ja möglicherweise auch zu solchen Schritten veranlassen, so nach dem Motto, dann habe ich Druck von außen, dann kriege ich den von meiner Regierung wieder ein bisschen weg, Stichwort Corona, Stichwort schlechte wirtschaftliche Lage, dass er sein Kalkül umstellt und sagt, ich komme vielleicht doch besser klar, wenn ich langsam auf Zusammenarbeit umstelle, denn mein Geschäftsmodell, Export von Öl und Gas, das geht ja mit der Dekarbonisierungsstrategie der Welt, die hoffentlich große Fortschritte macht in den nächsten Jahren, immer mehr den Bach runter.
Die USA, Sie haben das angesprochen, bilden jetzt schon Streitkräfte in der Ukraine aus. Sie liefern auch Waffen, zuletzt panzerbrechende Raketen. Die Türkei, Kampfdrohnen, die auch schon zum Einsatz gekommen sind. Müssen wir auf diesem Weg weitergehen, auch mit der Folge, dass die NATO selber ihre militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine noch aufstockt?
Nein, es ist eine Gratwanderung, in ein Krisengebiet Waffen zu liefern. Und wir sollten da sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht das, was im Augenblick gebraucht wird. Aber dass Putin sich darauf einrichten müsste, im Fall eines russischen Überfalls mit diesen 100.000 Mann auf die Ukraine, auf eine Ukraine zu stoßen, die dann auch weitere Waffen aus dem Westen bekommt, das sollte er sich in sein Kalkül schon einstellen.
Zum Schluss, Herr Polenz, die nächste Außenministerin wird aller Wahrscheinlichkeit nach Annalena Baerbock heißen. Sollte sie das Projekt Nord Stream 2 nochmal aufrufen als eine Möglichkeit, den Kurs gegenüber Russland zu verschärfen?
Also ich sage mal, Nord Stream 2 gehört sicherlich im Weiteren in den Sanktionskasten für den Fall eines russischen Überfalls auf die Ukraine. Egal, wer Außenminister oder Außenministerin wird, das muss klar sein. Und es ist auch im Hinblick auf Belarus natürlich, das muss man ja hiermit dazu nehmen, zu sehen, dass auch gegenüber Belarus weitere Sanktionen möglich sind, wenn Lukaschenko seine Politik da nicht einstellt.
Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, hier live im Deutschlandfunk heute Morgen. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.